Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SAB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die nachhaltigen Seiten der Stadt Erfurt vorzustellen, war das Ziel eines Spaziergangs zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Veranstaltet im Auftrag der Volkshochschule, spazierte eine kleine Gruppe Erfurter Bürger unter der Leitung vom Nachhaltigkeitsexperten Josef Ahlke und den Spaziergangswissenschaftlern Frank Mittelstädt und Stefan Peter Andres am 7. Dezember durch die Erfurter Innenstadt. Wie die Stadt die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategien umsetzt und welche Probleme dabei zu bewältigen sind, erfuhren die Teilnehmer bei einem zweistündigen Rundgang. Ich habe diesen Spaziergang mit meinem Aufnahmegerät begleitet und dabei die folgenden Gespräche und Beiträge aufgezeichnet. Die Ziele dieser Veranstaltung erläutert zunächst einmal Frank Mittelstädt.
Wir machen jetzt hier einen nachhaltigen Spaziergang durch Erfurt. Wie viele Stationen habt ihr ausgesucht und welche?
Also wir haben uns gar nicht so nach der Anzahl gerichtet, sondern wollten eigentlich ein möglichst breites Portfolio abdecken und gehen im Grunde einmal durch die Innenstadt und so ein bisschen in die Peripherie der Innenstadt. Und es werden 11 Stationen sein, wobei eine davon noch nicht näher beschrieben ist, sondern so als versteckter Weg halt irgendwie ist. Ne? Genau, extra.
Was ist das Ziel? Es sollen also nachhaltige Projekte in Erfurt vorgestellt werden, die seit Jahren existieren und erfolgreich arbeiten.
Ja, wobei auch ganz junge Geschichten dabei sind, wie zum Beispiel hier unsere erste Station, im Hintergrund läuft die Klimamahnwache, was ja jetzt nicht wirklich zu verorten ist, als irgendwie gebautes oder sowas, sondern hier einfach eine Bewegung darstellt, die noch recht jung ist in der Gesamtbevölkerung.
Ja. Und auch nicht so oft wahrgenommen wird.
Von daher nehmen wir sie gerne in unseren Spaziergang auf, damit das auch nochmal bekannter wird. Wir ja alle Sachen, die wir mit drin haben, die sollen einfach bekannter werden, deswegen zeigen wir sie hier auch ganz offensiv.
Frank, der Kreis der Teilnehmer ist jetzt und ist offen. Wie können denn Menschen, die jetzt von dem Rundgang gehört haben, aber nicht teilgenommen haben, sich informieren über die Stationen, die heute angelaufen werden? Gibt es da Background-Material, gibt es da Printmedien oder so?
Also Printmedien in der Breite würde ich jetzt mal verneinen, weil es einfach auch im Grunde ein Sammelsurium ist an Aktionen. Zu jeweils den einzelnen Sachen schon. Da kann man sich in vielen Sachen erkundigen. Davon sind Projekte, die sind bei der Bürgerstiftung zum Beispiel angesiedelt, viele davon aber tatsächlich auch in der Stadtverwaltung. Dort zum Beispiel über das Nachhaltigkeitsmanagement im Umweltamt zum Beispiel zu erfahren. Da kann man direkt bei mir klingeln und auch sich halt näher irgendwie über Akteure oder so dann informieren. Genau, in meinem Agenda-Büro.
Ist denn geplant, dass man diesen Rundgang vielleicht anhand von Karten oder Materialien dann auch individuell machen kann?
Also die Orte selber, die werden schon auch auf Karten verfügbar sein. Da sind wir gerade dran und machen die Wandelkarte wieder neu aktualisiert. Das ist quasi, ne, so die ganzen Akteure von morgen, so sagt man, sind da drinnen verortet. Das jetzt konkret als Route zu machen, dafür haben wir, glaube ich, zu viele Routen und zu viele auch gute Beispiele hier, als dass man das so zusammenstellen könnte. Das könnte man natürlich exemplarisch mal machen, ist aber erstmal nicht geplant.
Start der Veranstaltung war also der Fischmarkt und Josef Ahlke wies darauf hin, dass zum Beispiel zwischen den Straßenbahnschienen hier in der Erfurter Innenstadt in der Zwischenzeit überall der sogenannte Flüsterasphalt gelegt worden ist, um ein geräuschärmeres Fahren der Straßenbahnen zu ermöglichen. Auf dem Weg zum Wenigemarkt fügte Stefan Andres die folgende Anekdote zur Rathausbrücke ein.
Und zwar
aus dem Grunde, weil innerstädtisch hat ja ein Hubschrauber-Landeplatz gefehlt für den Rettungshubschrauber. Deswegen hat man die extra so breit gestaltet, damit hier auch wirklich ein Hubschrauber landen kann. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja. Ja, man munkelt es. Es gab dann auch mal so zwei Typen, die haben mal einen Flashmob gemacht und die haben tatsächlich hier mal einen Hubschrauber-Landeplatz drauf markiert. In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass man hier viel Platz für Stände etc. haben wollte, um das so breit zu machen. Und eigentlich in der Gestaltung her sollte links und rechts die Gehwegsituation auch besser dargestellt sein. Das ist leider irgendwie nicht so richtig gelungen.
Wer als Fußgänger, Radfahrer, Kinderwagenschieber oder Rollatorschieber oder vielleicht auch als Rollstuhlfahrer vom Wenigemarkt aus die Rathausbrücke betritt, merkt, dass dort die Bordsteine abgesenkt wurden und ein einfaches Befahren möglich machen.
Sie werden sich als Fahrradfahrer sehr häufig ja geärgert haben, dass überall, wenn Sie von einer Straße zur nächsten ist, diese kleinen Kanten sind. Da gibt es alle möglichen technischen Begründungen. Aber hier haben Sie das jetzt nicht mehr. Hier kommen Sie erheblich einfacher ohne den Schock im Hintern beim Fahrradfahren sozusagen rauf. Ist auch eine nächste Qualität, was wieder ein Gedankenumsprung bedurfte, um das zu machen. Und das, was der Stefan gerade gesagt hat, müsste ja jetzt von der Rathausbrücke noch zu dem Baum den Bogen gerade bei dir bringen, demokratisch.
Ja, machen wir nicht, aber ich würde gerne noch eine Aber hierher bringen, lieber Josef. Ich sage immer ganz gerne, drüber nachgedacht, etwas barrierefrei zu gestalten oder im Design for All ist toll. Noch toller ist es, wirklich bis zum Ende zu denken. Weil jetzt, hier haben wir natürlich ein riesengroßes Problem, nämlich die sehbehinderten Menschen, die hier keine Chance haben, sich zu orientieren. Ja, die mindestens 3 Zentimeter Absatz brauchen, ja, um ihren Taktstock oder zumindest ein taktiles Leitsystem zu haben. Also wie gesagt, andenken ist toll, zu Ende denken ist perfekt.
Soweit erstmal dieser Spaziergang und wir gönnen uns jetzt eine kleine Pause im Spaziergang und machen erst einmal Musik. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Bäume in der Innenstadt haben es schwer. Der größte Teil des Erfurter Stadtgebietes ist versiegelt. Rohrleitungen, Telefonleitungen, Stromkabel, Erdgasleitungen durchziehen den Untergrund und lassen wenig Platz für Baumwurzeln. Beim nachhaltigen Stadtspaziergang erläuterte Josef Ahlke unter anderem die Situation der Bäume in der Innenstadt. Ganz konkret ging es um die Bäume am Wenigenmarkt.
Alles mal verfolgt, nach langen Bürgerinitiativen, Streit und dann Einigung ja neu saniert worden. Dafür konnten nicht alle Bäume da, die direkt an den Fundamentmauern der alten Brücke standen, ja erhalten werden. Darum ging ja auch der ganze Streit und dass man große und alte Bäume mit ein paar neuen bepflanzt. Dann gab es nachher eine Einigung, das ist ein Baumschutzfonds sozusagen für das Pflanzen in der Altstadt eigentlich von neuen Bäumen, dann der Kompromiss gewesen, sodass dann endlich gebaut werden konnte. Der erste Baum für diesen Kompromiss ist genau der. Und das, was wir jetzt gerade, ich hatte schon gesagt, wir sehen es gleich am Anger noch auf einem anderen Grund, aber war auch am Benediktsplatz, haben Sie es vielleicht auch verfolgt, man hat keinen Platz gefunden. Im Benediktsplatz sollte auch ein Baum rein. Man hat mit den ganzen Kabeln und Leitungen keinen Baum gefunden und den alten Fundamenten von der Kirche, wo man den hat da platzieren wollen und können. Und das heißt, das, was der Stefan gerade gesagt hat mit Heat Resilient Oststadt, der BUND, und die anderen Initiativen haben Geld für das Pflanzen von 50 Bäumen in der Oststadt aus diesem Fonds sozusagen mit möglich gemacht. Das sind dann auf einmal Wege, wo sich dieses zivilgesellschaftliche Engagement, dass man nicht einfach sagt, ja, wird schon gebaut, gibt es eine neue Brücke, sondern auch dann lang diskutiert, bis eine vielleicht auch gute Einigung gefunden wird, erreicht. Und das ist aber eins der Probleme eben nachhaltiger Stadtentwicklung. Wir brauchen mehr Grün, gezielt hier eigentlich in der Altstadt. Und es ist extrem schwierig und die haben wirklich viele Gespräche mit dem Gartenamtsleiter, mit dem Tiefbauamt und mit allen geführt, also viel auch ehrenamtliche Zeit die Bürgerinnen reingestellt. Sie finden hier kaum einen Platz, wo sie das hinkriegen, dass sie zwischen all den Leitungen von Telekom und Gas und anderen Geschichten und Abwasser überhaupt was pflanzen dürfen. Das ist ein richtig schwerer Suchprozess. Da ist
ja auch mit dem Anger damals.
Genau, da komme ich nachher ja dann noch zu. Da kommen wir noch hin.
Das heißt also, die Altstadt ist zunehmend versiegelt und man findet kaum Mutterboden, wo also Bäume großflächig jetzt Wurzeln fassen können, beziehungsweise auch untereinander kommunizieren können.
Untereinander kommunizieren wäre noch die nächste Kür, ja, wenn du das jetzt von dem Wohlleben heraus meinst. Aber im Prinzip, hier ist jetzt das Problem auch nicht der Mutterboden, sondern ich brauche einen Platz, wo ich im Prinzip die Rechte so haben kann, dass ich das jetzt hier aufnehme und Mutterboden und alles reinpacke. Und ich finde keinen Platz, wo ich nicht an andere Begründungsgegner stoße, von Telekom, von Gas, von Abwasser, von sowieso schon Parkplatz und was auch immer.
Zu dem erwähnten Baumschutzfonds habe ich noch einmal nachrecherchiert. Auf der Internetseite der Stadt heißt es, der Erfurter Baumbestand ist grundsätzlich gut geschützt. Dazu gibt es eine Baumschutzsatzung, die zum Beispiel Eigentümer zur Pflege und Erhaltung von Bäumen verpflichtet. Hochwertige Bäume können zum Beispiel auch als Naturdenkmal geschützt werden. Vor allem der wertvolle Altbaumbestand in der Stadt muss erhalten bleiben. Dazu gibt es verschiedene Beschlüsse des Stadtrates und die derzeit in Bearbeitung befindliche Selbstverpflichtung zum Baumschutz. Bauvorhaben und Planungen sollen den vorhandenen vitalen und erhaltungsfähigen Baumbestand möglichst berücksichtigen und weitgehend erhalten. Die Satzung der Landeshauptstadt Erfurt zum Schutz des Baumbestandes im besiedelten Bereich ist am 5. Februar 1999 in Kraft gesetzt worden. Da heißt es zum Beispiel im § 4 Pflege- und Erhaltungspflicht, der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes ist verpflichtet, auf dem Grundstück befindliche Bäume sach- und fachgerecht zu erhalten und zu pflegen. § 5 Verbotene Maßnahmen legt fest, es ist verboten, im Geltungsbereich dieser Satzung geschützte Bäume im Sinne dieser Satzung ohne Genehmigung zu entfernen, zu zerstören, zu beschädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu verändern oder Maßnahmen vorzunehmen, die zum Absterben der Bäume führen. Wie die Lebensräume von Bäumen auch in der Innenstadt erhalten und geschützt werden können, zeigt das Beispiel der sogenannten Investorenbäume am Erfurter Anger. Dazu erklärte der Nachhaltigkeitsexperte Josef Alke.
Und hier ist, als der Platz neu saniert worden ist, ungefähr 2006 ist das mit den Bäumen gekommen, also war der Platz in der Fertigstellung 2005, 2004. Da wurde das so Schritt für Schritt alles gemacht. Und wer das möglicherweise gesehen hat, das hier sind so dicke Platten aus deutschen Steinbrüchen, weil die hatten Angst, dass sie das in Indien, wenn das hier schlechte Qualität hat, nicht kriegen. Das war eine der Begründungen. Also nicht faire Kinderrechte, sondern wo ist die Gewährleistung? Und tatsächlich bei dem anderen Teil des Angers hat das auch tatsächlich nicht geklappt. Das heißt, der Steinbruch hat eine schlechte Qualität geliefert und es gab einen richtig bisschen zum Vergleich Prozess. Es waren überall, wenn Sie das vielleicht gesehen haben, noch in Erinnerung haben, auf all den Steinen, die eine schlechte Qualität hatte, so ein blaues Kreuz. Die mussten alle dann wieder hochgehoben werden und raus, weil der hatte die Steine genommen, die nicht stabil und dicht genug waren. Und das nennt sich dann Wassersäufer. Das heißt, jetzt bei diesem Wetter würden diese Steine, die eine schlechte Qualität hatten, deutlich dunkler sein, weil die Wasser ziehen. Und dann frieren die natürlich und frieren über Jahre dann kaputt. Das ist aber jetzt gar nicht mein Hauptmärchen, sondern so dicke Platten, weil hier ja LKWs drüber fahren sollen. Darunter so viel Beton und verdichteter Schotter, nochmal so viel und all die Kabel, die Sie hier gesehen haben. Die Stadtplaner waren der Ansicht, dieser Platz ist ein Stadtplatz mit designten Bänken, leuchtgestalteten Bänken, alles aufeinander abgestimmt. Und man wollte diese Fassaden sehen. Also was brauche ich hier jetzt, die Bäume? Und dann haben die Bürgerinnen und Bürger gesagt, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Und dann gab es richtig Druck, ähnlich wie jetzt bei der Rathausbrücke, nur eben, ne, da war das später. Und dann hat man festgestellt, eigentlich auch wirklich, und das heizt sich ja hier richtig auf, hier ist ja nichts gewesen, hier brauchte man noch ein paar Bäume. Und dann hat man aber eigentlich gesagt, dafür haben wir aber gar kein Geld. Und dann hat es tatsächlich eine Initiative, deswegen hatte ich mit dem Wort Investorenbäume ein Problem. Das heißt, die Bäume, die auf der Seite hier der Post stehen, sind nachträglich da reingekommen, aufgrund des Drucks der Bürgerinnen und der auch Unternehmer. Es haben Unternehmen und Bürger hier Geld gespendet, um die hier reinzupflanzen. Es sind hier Bäume reingekommen, pro Baum, also diese Bäume pro Baum, 28.000 Euro. Der Baum selber, ne? Also diese Bäume, die hier jetzt alle stehen, kosten eigentlich als Bäume nur 39.000 Euro. Schon mal deutlich weniger. Allein diesen Straßenaufbau wieder zu machen und hier die Leitungen so zu machen mit Drahtkäfigen, dass die Wurzeln da nicht das andere kaputt machen, das alles so zu machen, dass hier überhaupt ein Baum wachsen kann. Das hat allein über 50.000 Euro gekostet. Das muss natürlich geplant werden. Ich kann ja nicht einfach sagen, Sie machen mir jetzt hier das Loch, können Sie bestimmt. und gut, sondern das muss ja offiziell wieder richtig und geplant und genormt sein. Das waren über 20.000 Euro. Und Sonstiges, da denke ich mal, was war jetzt Sonstiges? Das ist wahrscheinlich das Schild gewesen, was dann da jetzt an der Wand hängt. 205 Euro. Ne? So, solche Sachen kommen hier zusammen. Und das heißt, pro Baum, der ansonsten, wenn man das vorher bedacht hätte, vielleicht auch für 8.000 oder 10.000 Euro bekommen. Ja? Das heißt also, wir haben hier eine Differenz, dass das erst im Nachgedanken und weil die Bürgerinnen und Bürger sich dafür eingesetzt haben, mit der Wirtschaft zusammen hier kam. Und wenn Sie dann auf die andere Seite gucken, wo früher Buchhabel war und der Brunnen ist, da haben Sie die letzten 4-5 Jahre genau diese Verstärkung mit dem Klimawandel jetzt wahrgenommen, dass wir sehr genau gucken müssen, welche Bäume auf diesen Plätzen das überhaupt noch schaffen können. Weil die Bäume auf der anderen Seite, die sind richtig gehend zurückgetrocknet. Die musste das Garten- und Friedhofsamt immer wieder aufschneiden, kleinschneiden. Die sehen teilweise aus, wie irgendwie schlecht vom Friseur gekommen. Ja? Das heißt also, wir haben hier eine Situation, wo dieses neue Konzept, was die Stadt hat, welche Bäume hier in den nächsten Jahren überhaupt gepflanzt werden können. Das sind dann nicht mehr unsere typischen Linden oder andere Bäume, sondern hier werden andere Bäume gepflanzt werden müssen, die das dann überhaupt noch schaffen. Und speziell in diesen, auch für den Baum, extrem belastenden Situationen. Und nichtsdestotrotz, die haben jetzt ja eine gewisse Größe und vorne auch da, wo die Kika-Figuren, der Elefant und die Maus sind, da ist ja durchaus dann im Sommer auch dann Schatten unter den Bänken. Also eigentlich genau das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen, fängt da jetzt an, zumindest in Teilen, Effekt zu haben. Und das ist das, was ich jetzt an dieser Stelle sagen wollte. Das heißt, es nicht vorher mitdenken und nicht überhaupt diese Leitungskonzepte und so weiter zu machen, hat im Prinzip extreme Nachfolgekosten, ne? Weil irgendwo kommt der Druck ja dann trotzdem, den man sich dann politisch stellt, zufolge.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Der nachhaltige Stadtspaziergang führte unter anderem auch in die Mayenbergstraße. Dort sind zwei Objekte besonders erwähnt worden. Einmal der Bioladen Klärchen und das Haus Nummer 5 in der Mayenbergstraße, das eine grüne Hausnummer trägt.
Also es gibt nur wenige so gute Beispiele in der Tiefe der Nachhaltigkeit, wie wir sie verstehen, wie das Klärchen. Zu Recht ausgezeichnet mehrfach von Fachpublikationen der Bio, auf der Biofach zum Beispiel ausgezeichnet worden, schon über Jahre auch als musterhaft quasi für so einen Einzelhandel. Der Betreiber Tim, den habe ich heute auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir kommen, ist aber gar nicht im Laden heute. Deswegen können wir die Verkostung, ich hatte mir die Seglerschokolade gewünscht, werden wir heute so nicht kriegen. Seglerschokolade. Auch das als Beispiel quasi für Nachhaltigkeit, für gelebte Nachhaltigkeit, eine Schokolade, die natürlich, wo der Kakao importiert wird, aber auf Katamaran, also mit Segel, ohne den Verbrauch von fossilen Treibstoffen, wird das in den Niederlanden angelandet, teilweise dann nach Bremen verschifft oder aber auch schon von den Niederlanden aus mit Lastenfahrrädern in den Umlauf gebracht. Also in der ganzen Transportkette tatsächlich, ich sage nicht emissionsfrei, aber ohne fossile Brennstoffe. Bis sie dann hier im Laden liegt sogar. Biofair versteht sich davon selbst tatsächlich. Ne? Und kurze Handelsketten.
Das Klärchen in der Mayenbergstraße ist in der Zwischenzeit ein beliebter Einkaufsort geworden. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden es kennen oder wenn nicht, schauen Sie einfach mal vorbei. Und in der Mayenbergstraße Nummer 5 gibt es ein Haus, das eine grüne Hausnummer besitzt. Was es damit auf sich hat, erklärt nun wieder Josef Alke.
Also im Prinzip mit Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Erfurt hat damals 1998 auf Idee eines älteren Mitbürgers einen Arbeitskreis begonnen, grüne Hausnummern als Konzept zu entwickeln, die mit einer offiziellen Hausnummernrichtlinie, also man kann auch alles mit Richtlinie machen in Erfurt, so eine Hausnummer darf nicht einfach an die Wand, sondern da muss die Stadtverwaltung sagen, die darf da dran, im Prinzip zu verschiedenen Kriterien ökologische, nachhaltig sanierte oder neu gebaute Häuser und dann in der dritten Stufe öffentliche Gebäude. Also ein Kindergarten in Aalach hat zum Beispiel so eine grüne Hausnummer bekommen oder die ehemalige Radhofpension in Nähe des Augustinerklosters sozusagen auszuzeichnen. Das Besondere bei den grünen Hausnummern ist, dass das nicht einfach, wie man jetzt gerade bei Klimaschutz und Energie erwarten könnte, einfach nur Häuser sind, die möglichst in dickes Styropor eingepackt sind und Energie Plus sind, aber alles andere ist egal, sondern hier waren Landschaftsarchitekten, Hausleittechniker, Stadtplaner, Architekten mit dran, sodass im Prinzip die Kriterien, die sich für diese Häuser, das ist zum Beispiel ein ganz altes Haus, saniert also, in der Wahl der Baumaterialien. Also sind das Holzfenster oder Alufenster, Plus- oder Minuspunkte? Welche Materialien sind da verbaut? Musste jetzt Küche und Badezimmer voll gefliest werden, von unten um Boden und Decke? Oder ist das zum Beispiel eher so, wenn ich das nur gestrichen und gekalkt habe, besser als Tapete, also je weniger auch Materialien und Ressourceneinsatz, hat er zum Beispiel die alte Treppe sanieren und erhalten können, als Holz aufarbeiten können? Hat er, das war jetzt bei den öffentlichen Konzepten zum Beispiel dann wichtig, kommt man da zum Beispiel mit Fahrrad oder Kinderwagen auch vernünftig in das Haus rein oder nicht? Hat man im Garten den alten Obstbaum erhalten können oder musste nur, weil der Bagger ja ein bisschen schneller und schöner dann da ans Haus kann, musste mal eben schnell der Baum noch weg oder die alte Hecke? Und hat er zum Beispiel für Schwalben, für Fledermäuse, hat er im Prinzip für Trockensteinmauer und alle Sachen was genutzt und gemacht? Hat er ein Brauchwasserkonzept? Geht er mit Grauwasser an die Waschmaschine ran oder wandert das alles gleich irgendwo hin? Hat er solche Geschichten? Das heißt also ein Rundkonzept. Was heißt, dieses Haus ist nicht das energetisch beste Haus, was man in Erfurt gerade bauen oder sanieren könnte. Aber es hat in der Gesamtmischung dessen, was sich der Eigentümer hier gedacht hat, einfach eine richtige Mischung von sozialen, von ökologischen, von wie gehe ich mit Tieren und Pflanzen um und welche Materialien habe ich gewählt. Also auch Wohngesundheit für Kinder. Für viele Bauherren, die sich dafür interessiert haben, war interessant, meine Kinder haben Neurodermitis oder sind alle nur noch mit Asthma und Allergien. Das heißt, hier spielen ganz andere Fragen eine Rolle. Und das ist das, was man sozusagen ohne jetzt Fördergelder dafür zu geben, sondern eigentlich tatsächlich nur die metallene emaillierte Hausnummer als Auszeichnung, war das Ziel dieser Arbeitsgruppe mit der Stadt zusammen, das zu machen. Und das ist natürlich trotzdem, also gibt es natürlich nette Broschüren, in denen man es dann erstmal sieht, aber sie haben richtig aufwendige, deswegen habe ich es nur rausgeholt, richtig aufwendige Kriterienkataloge, die man zum 10. Mal bei einem alten Haus, was 500 Jahre alt ist, gar nicht weiß. Ist da irgendwas zum Beispiel unter den Fundamenten? Habe ich mit irgendwie auch Teer oder anderen Sachen da schon gearbeitet, um es dicht zu kriegen? Hier ist ja überall auch Wasser. Also solche Fragen berät man sich an sich. Das war auch ein Aspekt, gerne mit den Architekten, die so ein Haus bauen oder mitsanieren. Das war auch durchaus so ein bisschen gedacht, wie kommuniziere ich als Architekt auch mit meinem Bauherrn, um da ein höheres Niveau und höheres Wissen miteinander zu erreichen. Und eigentlich wird das gerade viel stärker gebraucht, noch als es vor 20 Jahren gebraucht war, im letzten rot-rot-grünen Koalitionsvertrag des Landes, also Thüringen, war das vorgesehen, dass zum Beispiel öffentliche Gebäude sich an, das nennt sich deutsches Gütesiegel nachhaltiges Bauen, das ist aber eher das Technischere, ja? Also dieses, was eher die energetischen Gründe benutzt, also nicht diese ganzen anderen Faktoren, die ich jetzt auch gerade gesagt habe, aber zumindest das öffentliche Gebäude wie eine Polizeidienststelle oder wie ein Krankenhaus, wie eine Kindergarten und Schule, Verwaltungsgebäude, eher auch nach so einem Standard Vorbildwirkung haben. Sodass das dann natürlich für Sie, für uns alle irgendwann auch die Baupreise, die Materialpreise und das Können auch verändert. Ne? Das heißt Vorbildwirkung Land. Das hat sich aber bisher noch nicht in Realität umgesetzt. Und insofern wäre es eigentlich gerade total spannend, dies hier weiter voranzutreiben. Bisher sind 34 Gebäude zu ungefähren Hälfte alte, sanierte und zu ungefähren anderen Hälfte neu gebaute Häuser und davon mehrere Mehrfamilienhäuser dann entstanden.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Für die heutige Sendung habe ich mich mit auf den Weg gemacht zum nachhaltigen Stadtspaziergang hier am 7. Dezember in Erfurt. Und auf ein Problem hat der Spaziergangsforscher Stefan Andres aufmerksam gemacht, das mir vorher auch nicht so aufgefallen war.
Schauen Sie doch mal über Erfurt und schauen Sie mal über Erfurt den Himmel an. Der ist orange. Ja? Die Nacht ist weg. Ja, ich sehe den Nachthimmel gar nicht mehr. Das hat was damit zu tun, dass tatsächlich, es sieht ja schön aus. Ne? Nehmen wir mal die Weihnachtsbeleuchtung jetzt weg, es sieht ja schön aus. Ja? Aber wenn es nicht gerichtetes Licht ist, ja, dann strahlt das derartig in den Himmel. Was macht das jetzt eigentlich mit unserer Flora, mit unserer Fauna? Insbesondere mit unserer Fauna. Was macht das eigentlich mit den Insekten? Ja, einfach nur eine Frage, weil Spaziergangswissenschaften stellt Fragen, ohne Antworten zu geben.
Gut. Wird da was dagegen getan, jetzt diese Lampen? Die können ja anders ausgerichtet werden.
Ja, man versucht ja jetzt peu à peu tatsächlich auch auf Energiesparendes umzusteigen, also weg von den, hier haben wir ja auch schon ein paar Leuchten, die LED sind. Und die LEDs sind am besten tatsächlich, die kann man über Linsen wunderbar richten, ja, dass das wirklich nach unten ist. Aber wenn natürlich Sachen passieren, wie ich muss unbedingt meine Fassade gestalten und das mache ich in der Art, ja, und das meiste Licht, das geht nicht da oben an den Giebel, sondern das meiste Licht strahlt tatsächlich hoch in den Himmel. Der Baumarkt hat halt Lampen und die baue ich mir an die Fassade. Und ich hole mir nicht jemanden, der ein Konzept macht dafür.
Die Stadtbeleuchtung und die Beleuchtung von Gebäuden, vielleicht auch von historisch wertvollen Gebäuden, spielt also hier im Bereich der Nachhaltigkeit auch eine wesentliche Rolle. Vor allem aber rückt der Fußgängerverkehr in der Altstadt immer wieder in den Mittelpunkt der Diskussion. Und was viele nicht wissen, eigentlich ist die Altstadt zum Beispiel als Begegnungszone ausgeschildert und festgelegt. Was das bedeutet, erklärt nun der Spaziergangsforscher Frank Mittelstädt.
Die Begegnungszone im eigentlichen Sinne definiert sich dadurch, dass halt sich alle Verkehrsteilnehmer auf Augenhöhe begegnen, sowohl zu Fuß als auch mit Fahrrad als auch das Auto, dürfen die Sachen befahren, begegnen sich aber in diesem Raum. Wir hier in Erfurt haben anscheinend eine eigene Definition dafür gefunden, was die Begegnungszone ist, beziehungsweise auch wie sie hier umgesetzt wird. Also es gibt ein Schild, das steht hier am Ende der Futterstraße, welches die Begegnungszone quasi einläutet, wo man wieder rausfährt, hier gibt so ein Schild zum Beispiel nicht. Ne? Also es ist insofern erstmal für die Autos gedacht, das halt zu kommunizieren. Das ist hier die Zufahrt quasi. Aber dann auch nicht alle für alle quasi ersichtlich, dass wir hier in einer Begegnungszone im engeren Sinne sind. Nun hat die Erfurt eine schrittweise Einführung dieser Begegnungszone vorgesehen. Unter anderem, dass es halt ein Parkverbot gibt in dieser Begegnungszone, beziehungsweise nur bezahltes Parken. Das ist, ich glaube, Anfang letzten Jahres auch eingeführt worden. Im Rahmen dieser stufenweise Einführung gibt es aktuell ein Beteiligungsforum für die Erschließung des Wenigemarktes. Also der ist tatsächlich noch in seinem Stil eine ganz normale Platzsituation, wo halt dann auch Straßen laufen, wo halt Wegeflächen nur für den Fußgänger vorgesehen ist. Das Fahrrad spielt im Grunde gar keine wirkliche Rolle in der Verkehrsleitung. Das soll sich aber insofern ändern, als dass es halt hier neu erschlossen wird. Das Nachhaltige daran ist eigentlich die Zielformulierung, Begegnungszone, aber auch das Element der Beteiligung. Ne? Hier dann wirklich auch zu gucken, okay, wir sind Anwohner, Bewohner damit einverstanden, wie es jetzt ist, beziehungsweise wie wollen sie es gerne anders haben. Sinn ist auch, oder wenn nicht sogar der Hauptsinn, den Autoverkehr möglichst aus der Innenstadt herauszuhalten.
Die autofreie Innenstadt, die autofreie Altstadt ist ein Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger. Was steht dem aber entgegen? Stefan Andres macht auf dieses Problem aufmerksam.
Aber, da habe ich mal eine Frage. Wenn ich den Autoverkehr aus der Innenstadt raushalten will, wieso baue ich dann an der Peripherie, wie da vorne in der Meinbergstraße, riesengroße Parkhäuser?
Ja. Nicht nur hier, sondern auch Lübertor etc. Ne,
die oder halt das Neue dann, jetzt hinten am Südring, was da kommen soll. Das genau. Kommt nämlich doch.
Ich auch gefragt habe, warum werden die Bürgersteige immer noch so schmal gehalten? Warum wird nicht gleich bei der Baugenehmigung gesagt, Bürgersteig doppelt so groß und euer Haus etwas kleiner.
Aber ihr fangt an, selber diese Fragen zu stellen. Und diese Fragen ist das, was dieser Spaziergang auch ein bisschen produzieren soll.
Wir gehen mal zum Parkhaus in der Begegnungszone, das eigentlich nicht hätte stehen dürfen.
Gemeint ist hier das Parkhaus am Hotel Kaisersaal, das auch öffentliches Parkhaus ist. Es war eigentlich einmal vorgesehen, die Meinbergstraße als Fahrradstraße auszurichten. Durch die Errichtung des Parkhauses ist das natürlich quasi unmöglich geworden. Der Stadtspaziergang führte dann zum alten TA-Hochhaus, das jetzt einen neuen Investor gefunden hat und entsprechend umgestaltet werden sollte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Spaziergangs haben dann auf kleinen Kärtchen ihre Wünsche für die Gestaltung dieses Hochhauses dargestellt. Und die gingen von einer Begegnungszone vom Hostel bis zum Schwimmbad auf dem Dach für öffentliche Begegnungsräume im Dachgeschoss und im Erdgeschoss und viele andere Wünsche.
Der Rundgang endete dann an der Reglerkirche. Hier wurde nochmal darauf hingewiesen, dass auch die Kirchen einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten müssen und bereits dort auch einige Aktivitäten entfaltet haben, zum Beispiel Nachhaltigkeitsbeauftragte entwickeln und ausbilden. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.